Der Widerspruch zwischen Unendlichkeit exponentieller Geldvermehrung und der Endlichkeit der Ressourcen ist unaufhebbar und eigentlich, wie ich finde, offensichtlich. Das hat ein Mann gesagt, der schon seit 1997 die bevorstehende Finanzkrise nicht nur prophezeit, sondern sagt, was kommen wird und wo eigentlich das Problem liegt, nämlich in dieser Form der Geldvermehrung. Die Rede ist von dem Verteilungsforscher Professor Günther Möwes und den habe ich jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Möwes.
Guten Tag.
Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie im Grunde schon seit 97 predigen und warnen und jetzt kommt ein Krisenverfall und genau das tritt ein, was Sie im Grunde vorhergesagt haben?
Naja, Gott, ich bin ja nicht der Einzige, der das vorhergesagt hat. Das haben viele vorhergesagt, aber auf die wird eben nicht gehört, nicht? Mein Buch hat auch keine besonders große Resonanz gehabt. Also der Kollege Otte, der ja nun etwas konkreter die Subprime-Krise in den USA vorausgesagt hat, hat da mehr Erfolg gehabt als ich. Also der Prophet gilt nichts im eigenen Lande.
Ja, Sie haben gesagt, und das auch schon 1997, es lässt sich mit absoluter mathematischer Sicherheit sagen, dass das System der exponentiellen Geldvermehrung nicht ewig weitergehen kann, dass es endlich ist und dass das System weiter taumelt und auf eine unausweichliche Katastrophe zusteuert. Was meinen Sie denn mit unausweichlicher Katastrophe?
Naja Gott, das ist eben dieses mathematische Prinzip, nicht? Also wenn Sie ein Zinsen, ursprünglich war ja der Auslöser, war der schöne, gute alte Zinseszins. Der war schon exponentiell, das heißt bei exponentiell in Vorgängen, das sind ja Prozentzahlen, da verdoppelt sich, man rechnet dann in Verdoppelungen, verdoppelt sich das Vermögen immer in gleichen Zeitabständen. Das heißt also, wenn ich also jetzt, was weiß ich, ein Vermögen von 2 Milliarden habe, dann ist es das nach einem bestimmten Zeitabstand, bei den heutigen Zinsen ist das immer so nach 9 Jahren, hat es sich verdoppelt, dann sind es 4 Milliarden und beim nächsten Schritt sind es nicht 6 Milliarden, sondern sind gleich 8 Milliarden und beim nächsten sind es nicht 12 oder was, sondern 16. Ne? Ja. Diese Verdoppelung, das ist das Wesen des Exponentiellen. Und das steckte schon im guten alten Zins. Und jetzt sind ja nun noch, die haben ja nun in den letzten Jahrzehnten, haben die ja Finanzkonstruktionen auf Teufel komm raus dazu erfunden, die sich ja mit diesen Prozentzahlen vom Zins nicht mehr zufrieden geben. Der Ackermann, der redet ja was von 25%. Eine seriöse Zahl ist, habe ich neulich im Spiegel gelesen, die Credit Suisse, die hat ausgerechnet, dass sich in den nächsten 5 Jahren die weltweiten privaten Geldvermögen auf 325 Billionen ansteigen werden. Und das heißt jährlich 8,3%. Das bedeutet, dass wir jetzt also im Moment bei einer Verdopplungsrate von 9 Jahren sind. Alle 9 Jahre verdoppeln sich die privaten Großvermögen.
Aber Herr Professor Möwes, was ist denn daran das Problem, wenn sich das Geld vermehrt, haben alle mehr Geld? Ist doch schön.
Nee, die haben eben nicht alle mehr Geld. Deshalb heiße ich ja Verteilungsforscher. Das Geld ist schlecht verteilt, nicht? Und das wird immer ungleicher verteilt. Und zwar einfach immer deshalb, weil ja dieses Prinzip, Geld fließt immer dahin, wo schon was ist. Das heißt, die das Geld haben, die kassieren die Zinsen und die kein Geld haben, die zahlen die Zinsen. Das ist das Verrückte, ne? Das ist auch etwas, was der Mittelstand sich nicht klar macht. Der Mittelstand gehört zu den großen Zinsverlierern. Die denken alle, Gott, ich habe da die Hypothek, da zahle ich zwar im ganzen Jahr 1200 Euro an Zinsen, aber ich habe ja noch die Festgelder, da verdiene ich 1600, also habe ich 400 verdient, bin ich Zinsgewinner. Das ist aber nicht richtig, sondern die vergessen den Zins im Preis. Nicht? Das heißt also, in jedem Preis stecken bis zu 70% Zinsen, je nachdem, also in Energiepreisen zum Beispiel. Und zwar einfach deshalb, weil wenn irgendeiner, das kommt durch die verschiedenen Produktionsstufen, wenn irgendeiner anfängt, meinetwegen ein Erzbergwerk zu bauen, das zahlt er ja nicht aus der Tasche, das leiht er sich, dann tut er auf den Erzpreis, tut er die Zinsen drauf. Dann verkauft er das wieder an die Hütte, die Hütte wird auch nicht aus der Tasche bezahlt, dann tun die ihre Zinsen drauf. Dann kommen die Röhrenwerke, dann kommen die Stadtwerke und so kommt zum Schluss 70% Zins im Preis zustande und das kriegen alle, das kriegen ja nicht wir. Und das kriegen auch nicht die Staaten, also sondern das kriegen die, die Geld haben zum Verleihen. Das heißt, das kriegen die privaten Großvermögensbesitzer oder die Fondsbesitzer, die kriegen, ein klein bisschen davon.
Also alle materiellen Werte und Dienstleistungen, die entstehen, haben einen Zinsaufschlag von 70%, weil die Leute, die das investieren oder produzieren, sich ja irgendwo Geld borgen und dann den Zins zahlen müssen. Aber wie soll es denn sonst gehen, wenn diese Geldverleihung nicht funktionieren würde und es es keine Banken gäbe, die Geld verleihen, würdest du auch keine Investitionen geben, oder ist das zu kurz gedacht?
Das ist sicher richtig. Naja, es war ja früher nun nicht so, dass in diesem Ausmaß Geld verliehen wurde wie heute. Und das bedeutete, dass die ganze Geschichte langsamer vonstatten geht. Das heißt, wir haben ja früher, konnte eben jemand nur Geld verleihen, wenn er Geld hatte. Es musste entweder, was weiß ich, verdient sein oder sonst, oder ergaunert oder was weiß ich, aber er konnte nur einer Geld verleihen, der Geld hatte. Das Vermögen war immer das Primäre. Das ist auch so ein Generalirrtum. Wir haben eine Schuldenkrise, wir haben eine Vermögensüberschusskrise, die erzeugen die Schulden. So rum geht es, nicht? Heute ist das nicht mehr so. Heute ist es so, dass ja Geldschöpfung besteht in Kreditschöpfung. Das heißt, der Trichet oder die Zentralbanken schöpfen Geld, indem sie hingehen und den Banken Kredite gewähren. So entsteht Geldschöpfung, das heißt vornehm, Geldschöpfung ist Kreditschöpfung. Man kann natürlich auch sagen, Geldschöpfung ist Schuldenschöpfung. Ja.
Das heißt, wir haben eine Geldüberschusskrise, ja, eine Vermögensüberschusskrise, aber das ist dann bei den falschen Leuten, die damit wiederum Geld verdienen.
So ist es. Nicht? Wir haben inzwischen ja, es zocken ja um den Globus Billionen von, was weiß ich, Dollar und das, man nimmt an, man hat errechnet, dass dieses rumschwirrende Geld da, dieses, was da dauernd über um den Globus saust, dass das das 20-fache des Bedarfs der Realwirtschaft darstellt. Und das ist die Ursache unserer heutigen Finanzkrise und das will die Politik nicht wahrhaben.
Sie beschreiben das?
Umgekehrt, daraus folgt ja, Sie können niemals sagen, ich mache jetzt eine gesetzliche Schuldenbremse und lass aber diese Vermögen da mit 8,3% immer weiter wachsen. Das geht nicht, das klappt nicht. Dann, wenn Sie die Vermögen weiter wachsen lassen, wachsen auch die Gesamtschulden von Staat, Unternehmen und Privat, wachsen auch weiter. Und das bedeutet also, das werden immer mehr Schulden. Sie können nicht eine Schuldenbremse einführen. Sie wälzen dann bloß Staatsschulden auf Privat. Die Gesamtschulden bleiben ja gleich. Sie wälzen also bloß Staatsschulden auf Privat und Unternehmen und Haushalte ab.
Sie beschreiben das wie bei einem Süchtigen, der nach der Droge Geld abhängig ist. Und ja, die Dosis muss irgendwie immer größer werden. Und die Politik wird zur Beschaffungskriminalität. Was meinen Sie denn damit?
Naja, es ist ja so, es wird immer, also wir haben, das wird, die ganzen Vorgänge beschleunigen sich und dieses Ausmaß der Beschleunigung, das ist den Leuten überhaupt nicht bewusst. Wir haben noch, als ich mal ein Buch schrieb, da hatten wir noch so, da rechnete die Bundesbank mit Nettozinsen, das heißt also nach Inflation von 3,5%, das würde bedeuten eine Verdoppelungszeit nach 20 Jahren. Und wenn jetzt heute die Credit Suisse da, wie der Spiegel schreibt, herausgefunden hat, dass sich die Vermögen, die privaten Vermögen in den nächsten Jahren, in den nächsten 5 Jahren jährlich 8,3% verdoppeln, dann bedeutet das eine Verdoppelungszeit von nur noch 9 Jahren. Und nach den 9 Jahren verdoppelt es sich in 4,5 Jahren. Und das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja,
Sie sprechen
von logisch. Wir haben im Moment, das führt natürlich dazu, diese Ansammlung von Vermögen auf der einen Seite, auf der Kapitalseite, führt natürlich auch zur Prekarisierung der Arbeit, zur Entwertung der Arbeit. Ja, das muss ja bedient werden. Nicht? Ich habe immer gesagt, Schulden sind Reichenbedienung. Das sind so Überschriften von meinen Aufsätzen. Nicht? Und das machen die sich alle nicht klar. Das macht sich die Politik nicht klar. Die verharmlost das.
Und Sie reden sogar von Beschaffungskriminalität und im Grunde Drogenkriminalität. Das heißt, da werden dann illegale Methoden legalisiert. Sie schreiben von privater Geldpiraterie, die dann zur Saatgutpiraterie, Biopiraterie, Naturpiraterie und Sozialpiraterie führt. Wie meinen Sie das?
Naja, es ist eben einfach so, ich habe ja schon gesagt, durch diese Art der Geldschöpfung beschleunigen wir das Wachstum. Nicht? Also es würde ja sein, wenn wir nicht die Geldschöpfung, früher gab es ja mal vor, was weiß ich, im 17. Jahrhundert, da gab es diese Art der Geldschöpfung noch nicht. Und da ging das alles langsamer. Diese Kreditschöpfung, diese dauernde Kreditschöpfung, diese dauernde Schöpfung von Schaumgeld, die hat ja die Funktion, dass sie alles beschleunigt. Sie beschleunigt die soziale Ungleichverteilung und sie beschleunigt die Zerstörung unseres Globus. Nicht?
Das ist skrupellos, sagen Sie, und ist im Grunde legalisierte Kriminalität. Ja. Es ist also nicht so zielführend, auf die zu schimpfen, auf die bösen Spekulanten zu schimpfen, weil die machen ja was Legales. Das ist im Grunde legale Piraterie und legale Kriminalität. Also hat es keinen Sinn, auf die bösen Spekulanten, auf die Banker zu schimpfen, sondern auf die, die das verursacht haben. Also
das sind zulassen, ja.
Wirtschaftswissenschaftler, die die Theorie und den Saat, den Boden bilden und die Politiker, die die Rahmenbedingungen nicht schaffen?
Ja, es ist eben einfach so, es wird ja immer diskutiert, jetzt wer hat denn nun die Schuld an der ganzen Misere. Und da muss man da sagen, in erster Linie haben natürlich die Politiker der Vergangenheit Schuld, die es haben so weit kommen lassen. Das heißt, die sozusagen den Staat, die sich selbst entmannt haben, indem sie diese riesen Vermögen da, indem sie zugesehen haben, wie diese riesen Vermögen da akkumuliert wurden, an die sie, bei denen sie sich heute Geld leihen müssen, Staatsschulden, und diese dann mit Zinsen wieder weitermästen müssen. Nicht? Das sind die Politiker, aber die Ökonomie hat natürlich auch eine gehörige Portion Anteil an dieser Schuld. Die haben ja diese unsinnige Theoriebildung vorangetrieben mit dem Neoliberalismus und so weiter. Diese ganzen Theorien, das sind ja nicht in dem Sinne wissenschaftliche Theorien, in dem da also nun objektive Vorgänge beobachtet und beschrieben würden, sondern das sind ideologische Setzungen. Man hat also einfach sich gesagt, es hat die immer geärgert, dass der Faktor Arbeit so als unerlässlich und als Wertschöpfung betrachtet wurde. Wertschöpfung kann ja nur durch Arbeit erfolgen. Sie können durch Kapital alleine, ohne Arbeit können sie keine Wertschöpfung erzielen. Das Kapital hat also bloß eine Beschleunigungsfunktion, es hat keine ursprüngliche Wertschöpfungsfunktion, und das hat die geärgert, und da haben sie diese ganzen Theorien erfunden, zum Beispiel die Grenznutzentheorie, wo sie dann den Faktor Kapital gleichberechtigt neben den Faktor Arbeit gestellt haben und gesagt haben, also Kapital ist auch Wertschöpfung.
Also ja, Sie schließen sich der Auffassung an, dass die Mainstream-Wirtschaftswissenschaften, die an den Universitäten gelehrt werden, also keine Wissenschaften sind, sondern reine Ideologie?
Naja, so würde ich das nicht sagen. Es gibt natürlich tolle Ökonomen, so ist es nicht. Aber es ist natürlich so, dass Ökonomie, wir haben eine Mainstream, ich sage immer eine Mainstream-Ökonomie, oder man kann auch sagen Schulökonomie, und die besorgt nun ein, die ist interessenbetont. Steht innerlich auf der Seite sozusagen des Kapitals. Ich las neulich in der Süddeutschen ein Interview von dem Stefan Homburg, das ist ja nun weiß Gott kein Linker, aber alles, was der sagt, das kann ich blind unterschreiben. Es gibt also auch vernünftige Ökonomen, so ist es ja nun nicht. Nur man fragt sich natürlich, wieso kommt der Schumpeter damals und sagt schöpferische Zerstörung, und nun mit einmal, wo es um die Banken geht, da soll nicht mehr schöpferisch zerstört werden, sondern sollen die Banken alle gerettet werden mit Hilfe des Geldes der Steuerzahler, das heißt des Geldes der Arbeitenden. Wird letztlich die Ungleichverteilung von unten nach oben durch diese ganzen Rettungsschirme noch pausenlos erhöht.
Ja? Herr Professor Möwes, jetzt sind wir bei der Analyse, kommen wir mal zu den Bewältigungsstrategien. Die Ihnen bekannte Professorin Margaret Kennedy hat ja da verschiedene Vorschläge, die Sie ja auch kennen. Sie sagt, wir brauchen eine Geldvielfalt, wir brauchen thematische Zeitbanken und parallele Regionalwährungen. Wäre das eine Möglichkeit, die Krise abzudämpfen, oder sagen Sie, dass der Zusammenbruch erstmal kommen muss, oder wie sind Ihre Bewältigungsstrategien? Haben Sie da Vorschläge?
Ja, also zuerst mal den ersten Teil der Frage, was dieses Regiogeld angeht, das ist natürlich alles doll und alles nicht falsch, Umlaufsicherung, Regiogeld, alles richtig, aber ich bin ja nur Verteilungsforscher und ich frage mich, wird denn dadurch nun irgendwie das Tempo des Anwachsens dieser irren, wahnwitzigen Ungleichverteilung, wird es dadurch gebremst? Und da kommt es natürlich darauf an, auch Margaret Kennedy sagt ja, wir werden nicht eines Tages 100% Regiogeld haben und werden, was weiß ich, ein Airbus mit dem Vollmetaller, das ist hier das nächste Regiogeld hier in Hagen, bezahlen können, sondern die schätzt, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch ihr Standpunkt ist, aber in ihrem Buch schreibt sie von einer, sagen wir mal, einer Marke von 30%, die also das Regiogeld ausmachen soll. Und nehmen wir mal an, das sei alles zinsfrei und das würde also nun wirklich diese Ungleichverteilung nicht steigern, dann würde das bedeuten, dass die Ungleichverteilung um ein Drittel, bei 30% um etwa ein Drittel verzögert wird, gesenkt wird. Das heißt also, die Verdopplung der Billionenvermögen, der Privatvermögen der Reichen, das würde nicht in, wo es sonst in 4 Jahren vonstatten ging, wo würde es dann 6 Jahre brauchen oder statt 12 statt 8 Jahre. Nicht? Also das ist nur eine Verlangsamung. Insofern glaube ich natürlich nicht, dass das ist natürlich eine tolle Sache in Notzeiten. Denken Sie an Wörgl, diese berühmte Geschichte, wo es dann auch natürlich letzten Endes das der Staat verboten hat. Also in Inflationszeiten und so ist das natürlich eine tolle Sache, aber dass sich dadurch grundsätzlich die Auseinanderentwicklung dieses ansteigende Umverteilung von unten nach oben grundsätzlich ändern wird, das sehe ich noch nicht so ganz ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, ich frage mich ein Leben lang, wie soll denn das gehen? Und das geht eigentlich nur, ich sehe da in erster Linie das Prinzip der Besteuerung. Die müssen versuchen, diese Irrsinnsvermögen, die ja vor allen Dingen solche, die leistungslos auch noch vererbt sind und so weiter, die müssen versuchen, dieses Anwachsen dieser privaten Vermögen zu stoppen durch Besteuerung. Das ist meine Hauptempfehlung in der Angelegenheit.
Die Besteuerung ist die eine Sache, aber muss auch nicht die Geldmenge verringert werden? Sie haben ja beschrieben, dass aus Geld Geld entsteht und die Geldmenge immer größer wird und dass das ein Problem ist. Müsste dann nicht folgerichtig auch ein paar Nullen weggestrichen werden und einfach die Geldmenge verringert werden?
Naja, diese Geldmengensteuerung ist nun wirklich ein sehr kompliziertes Instrument da. Insgesamt ist es natürlich so, dass die Geldmenge zu schnell wächst, nicht? Das ist sicher so und wir haben da auch die Inflationsgefahr. Aber ich überlege gerade, die Frage ist mir so zum ersten Mal gestellt werden, ein Beschränken der Geldmenge, ein Festhalten an der Geldmenge, das glaube ich nicht, dass das ein Ausweg ist, nicht? Also
aber der Ausweg, es muss dann einen Ausweg geben, der zumindest den Zusammenbruch, Sie sprechen ja auch von dass der mathematische Sicherheit, dass eine unausweichliche Katastrophe kommt. Die Frage ist nur, wie die denn aussehen wird, ob das dann das Wirtschaftssystem zusammenbricht oder das Geldsystem oder was dann passiert. Ich habe das Gefühl, dass das keiner mir sagen kann. Ich suche Antworten.
Da haben Sie natürlich unter Umständen recht. Es ist ja nicht so, Sie sagen, es muss doch einen Ausweg geben. Muss überhaupt nicht, nicht? Ich meine, ich habe ja in meinem Buch, habe ich ja geschichtliche Parallelen aufgezeigt. Wir haben immer ein Pulsieren von Aufstieg und Niedergang. Aber ich meine, es ist ja so, ein Ausweg ist zum Beispiel China. China, das macht das, was übrigens in der Adenauerzeit hier bei uns der Finanzminister Schäfer gemacht hat. Da häuft der Staat die Vermögen an. Wenn wir damals, ich weiß nicht, ob den kennt keiner mehr, den Schäfer hier bei uns in Deutschland, der hatte damals, das war der Finanzminister von Adenauer, der hatte keine Schulden gemacht, sondern der hatte beim Staat Geld angehäuft. Das nannte das Volk, die Bevölkerung, Juliusturm hieß das. Der hatte im Juliusturm, hatte der richtig Billiarden, die gehörten dem Staat. Das Gegenteil von heute. Wenn das so geblieben wäre, ja, dann braucht er heute keiner mehr in unserem Land Steuern zahlen. Aber das haben sie natürlich kaum, dass der Schäfer tot war, haben sie das Geld alles verprasst und haben dann mit der Schuldenmacherei angefangen. China macht das nicht. Wenn Sie also jetzt fragen, wo ist der Ausweg? Also ich würde mal vorsichtig sagen, ohne irgendwie eine Sympathieerklärung nun für den chinesischen Weg der Demokratie abgeben zu wollen. Aber China setzt sich dieser Gefahr nicht aus. Ne?
Dann werden wir sehen, ob wir einen Juliusturm brauchen oder chinesische Verhältnisse oder wie die Verteilungskämpfe ausgehen werden. Wir werden sicher nicht zum letzten Mal gesprochen haben. Ich bedanke mich fürs Gespräch mit Professor Günther Möwes. Er ist Verteilungsforscher und das Thema werden wir weiter noch beackern. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, danke.
Tschüss.
Danke auch. Tschüss.